Gute OG Niners, same shit, different Monday, hier mit Gordo und Flacco. Und wir sind in der ersten Folge, deswegen kann ich nicht sagen, dass wir wieder am Start sind. Gordo, wie geht's dir?
Erstmal Gute. Hallo an alle, die zuhören. Wie Flacco schon gesagt hat, unsere erste Folge. Mir geht's ganz gut. Gute Wochen hinter mir, gutes Wochenende hinter mir. Ja,
bist du ein bisschen gerädert?
Ja, also für die, die es nicht wissen, wahrscheinlich wissen es alle, die hier gerade zuhören. Ich hatte am Samstag Geburtstag und Freitag haben wir bei Radio X auf der Bühne beim Freskast Straßenfest gespielt und war auf jeden Fall eine gute Zeit, definitiv. Wie geht's dir? Wie war's für dich?
Also ich kann dir direkt sagen, so von meinem aktuellen Gemütsstatus und so wie du mich eben hier im Discord empfangen hast, ich fühle mich, als wäre es Montagmorgen. Deswegen, Leute, wenn ihr hier zuhört, ich bin auf eurem Vibe. So, wir sind auf einer Ebene und deswegen kann es hier auch einfach nur passend sein. Die letzte Woche hat mich geredet.
Also, um dich kurz zu unterbrechen, ja. Also hast du so einen richtigen Sonntag-Vibe, um so eine Hommage noch an unseren Trailer zu setzen. Mit dem Startbench-Cut. So. Also ich habe auf jeden Fall auch diese Sonntags-Vibes, aber irgendwie fühlt sich trotzdem ganz gut an.
Das Ding ist halt, entspannt. Ich verstehe es halt nicht. So, ich bin ein paar Monate jünger als du, ne? So ein paar Wochen. Ein paar Wochen liegen zwischen uns. So, und du warst am Freitag unterwegs, genauso wie ich. Hörst du mich eigentlich noch?
Ja.
Okay, gut. Du warst am Freitag unterwegs, genau wie ich, aber du warst auch gestern unterwegs. Du hattest gestern Geburtstag, du hast erzählt, du warst mit der Fam und was auch immer. Ich habe gestern gar nichts gemacht. Wir nehmen hier am Sonntagmittag auf. Ich habe gestern den ganzen Samstag nach dieser Woche, nach diesem Freitag nichts gemacht. Und ich bin immer noch so am Arsch.
Das, ja, aber du warst auch am Freitag definitiv länger unterwegs als ich.
Ja, das ist ein anderes Ding, ja. Das stimmt.
Vielleicht hast du auch das ein oder andere Kaltgetränk mehr getrunken als ich. Klar, ich hatte Samstag so ein bisschen Family Time, mit Familie und noch ein paar engen Freunden.
Ja.
Aber ich glaube, für dich war es natürlich dann auch, du hast ja eben für die Radio X-Bühne auch organisatorisch da. Den Hut aufgehabt und dann fällt da bestimmt auch nochmal ein Haufen Druck ab und für mich ist das klingt jetzt so ein bisschen so, oh, für mich ist es voll entspannt, aber Auftritte sind für mich heute am Mic, ich bin da nicht mehr so aufgeregt, ich fühle mich einfach eher wohl auf der Bühne und habe richtig Bock drauf, je nachdem auch natürlich, was für ein Konzert das ist.
Ja.
Aber im Gegensatz zu früher mit dem Instrument bei Auftritten fühle ich mich 10-mal wohler am Mic. Und deswegen hatte ich vielleicht nicht so eine krasse Drucksituation, wie du sie vielleicht empfunden hast oder haben könntest.
Ja, es war so ein Gemisch aus Druck, passt das alles und Vorfreude. Also ich meine, es kamen verschiedene Komponenten zusammen. Ich habe mich dort in der Orga, ganz liebe Grüße raus an alle, die in der Orga mit waren. Es war eine gute Zusammenarbeit und ich habe das, ohne wirklich Gegenwert zu bekommen. Ich dachte, okay, vielleicht muss ich da ein bisschen rhetorische Überredungskunst anwenden, aber ich habe direkt gesagt so, ey, ich habe ein paar Jungs, die sind safe geil, um Closer, also den letzten Tag, den letzten Spot zu spielen. Und da haben die Leute mir vertraut. Und dann war das natürlich auch so, ja, erstmal so eine Hürde, die ich jetzt auch, dem musste ich entsprechen damit. Ich habe die Leute dorthin gebracht und es hätte auch komplett floppen können. Und ich hatte, ja, keine Ahnung, von Zusammenarbeit, Technik, es war so in dem Business, sag ich mal, mein erster Job und deswegen. Dann kamen noch verschiedene Kreise von mir zusammen, so meine verschiedenen Freundeskreise und alles sehr interessant, alles sehr viel. Und natürlich hat sich das über die letzten 10 Tage, die dieses Straßenfest dann war, auch aufgebaut, ja.
Aber das ist natürlich auch, glaube ich, wie du schon sagst, für dich natürlich eine super neue Situation. Ich fand generell, dass es, wir haben auch so ein bisschen in meinen Geburtstag reingefeiert, dass es eine ganz angenehme Atmosphäre war mit coolen Leuten. Das Konzert selbst war super gut und generell jetzt mal so, auch für die Leute, die jetzt hier das erste Mal reinhören, weil es natürlich das erste Mal ist, unser Podcast soll so ein bisschen um Rap-Musik-Business gehen, so ein Stück weit weltweit, Deutschrap, aber natürlich auch so der Kosmos hier im Rhein-Main-Gebiet, um J-Town herum, Entwicklung. Und deswegen werden wir jetzt auch gleich, also ich werde gleich nochmal Bezug auf jeden Fall zu dem Konzert am Freitag nehmen.
Safe, ja.
Und nochmal so ein Stück weit. Sport ist was uns auf jeden Fall fesselt, begeistert und was wir als Leidenschaft teilen. Und demnach wird das auch so seinen Platz hier finden.
Ja, da haben wir auch einen sehr guten Aufnahmezeitpunkt für gefunden, aber ja.
Ja, da kommen wir dann gleich
kommen
zu.
Kommen wir nochmal zu, ja.
Das Konzert am Freitag war wirklich, es gibt Konzerte so, da hast du voll Bock drauf. Manchmal, da weißt du nicht, was dich erwartet. Es geht immer so darum, was ist das für eine Crowd, was für Leute kommen da. Bist du eher also nicht im Hauptfokus des Abends oder bist du eher Beiwerk für irgendwas, für irgendeine Veranstaltung? Und was halt super cool war, du hast einen Haufen Leute mitgebracht, wir hatten unheimlich viele Leute dabei und dann hat sich das auf diesem Fressgasfest so genau um diesen Kern herum immer mehr gestaut und du hast gesehen, die Stimmung wurde extrem gut. Wir haben so ein sehr variables Set gespielt, so ein bisschen Deep Talk, aber auch bisschen auf die Kacke hauen.
Ganz kurz, ihr habt einfach die ganze Flausol-EP gespielt. So.
Nee, haben wir nicht.
Doch.
Haben wir?
Habt ihr?
Nein, haben wir nicht.
Doch.
Wir haben Dings nicht gespielt. Wie heißt's? Warte, ich muss gucken.
Ihr habt alles gespielt.
Nein, haben wir nicht.
Ich hatte die Tracklist vorliegen und ihr habt alle gespielt.
Wir haben Down to Earth nicht
gespielt. Doch, habt ihr.
Doch, haben wir gespielt.
Ihr habt alle gespielt. Ihr habt nur...
Krass.
Und es war an sich auch in der Reihenfolge geplant, nur dadurch, dass ihr dann natürlich auch den Special Act hattet, ganz liebes Shoutout an Coco raus, die auch absolut abgerissen habt ihr Lauren Will dann nach hinten gezogen, dass es dann, sag ich mal, mit Down to Earth zusammengepasst hat, ne? Geh ich mal von aus.
Aber ist ja super, dass du mehr weißt von einem Set, was ich spiele. Aber du hast vollkommen recht. Die Reihenfolge haben wir ein bisschen geändert. Wir haben auch wir haben zum Beispiel mal wieder Dia de los Muertos gespielt.
Als Opener,
Weil wir einfach Bock drauf hatten, haben so ein bisschen, sind so die ganzen Sets und Songs durchgegangen und dann haben wir gesagt, ey, das wäre doch cool und dann haben wir es direkt gefeiert. Ab und zu bauen wir mal was ganz Altes ein, wobei Game Winner eigentlich schon auch so ein Go-To ist, der macht live übertrieben Bock.
Ja, und sonst gehe ich euch auch zu viel auf die Nerven, glaube ich.
Ja, nee, das würden wir auch aushalten. Das wäre auch nichts Neues.
Jeder hat seine Lieblinge und vor allem halt die OGs, die sich schon länger mit euch befassen. Natürlich haben die auch die Liebe für die alten Tracks. Und Game Winner ist halt einer meiner absoluten Favorites. Deswegen will ich den eigentlich immer hören. Aber der hat ja momentan auch einen kleinen Twist bekommen, weswegen ihr auch wieder ein bisschen motivierter seid, den zu spielen.
Ja, man muss sich selbst als Künstler in KünstlerInnen irgendwie immer so ein bisschen selbst challengen und was Neues machen, was anders machen. Ich glaube, wenn du, stell dir vor, du bist so ein Künstler, der, weiß ich nicht, ich nehme jetzt irgendjemanden, Britney Spears, die 50.000 Mal in ihrem Leben Oops, I Did It Again, Hit Me Baby One More Time gesungen hat, ja. So, dann musst du irgendwas auch mal anders machen. Die Leute wollen den Song hören, aber du hast selbst Bock, irgendwie nicht immer das Gleiche nur zu machen. Dann macht's Spaß, kreativ an so einen Song ranzugehen. Apropos kreativ an so einen Song rangehen, was hat die Rap-Welt außerhalb von J-Town denn so in den letzten zwei, drei Wochen so
ja.
Für dich mitgebracht?
Ja, musikalisch finde ich momentan ein, zwei Sachen ganz interessant. Ein, zwei Prozesse, die sich über die letzten Monate aufgebaut, beziehungsweise die halt abliefen, die sind so von meiner Warte her gerade so ein bisschen in Stocken geraten. Oder sind dann halt auch in einer fertigen Promophase geendet. So, da kamen ein, zwei Alben raus. Ich finde, das Momentum von Chido und Abdi ist gerade ein bisschen abgeebbt, was wir Anfang des Jahres so da hatten, wo da Banger-Singles rumkamen. Bushido hat jetzt sein Album gedroppt. Wir müssen nicht so lange drüber reden, weil ich weiß, du bist jetzt nicht der größte Fan, aber was ich lustig finde, ich glaube, du hast mehr von dem Album gehört als ich. Weil ich habe es noch nicht geschafft.
Also ich habe ganz kurz drüber gehört und da kann ich auch noch einen Querverweis zu was machen, worüber ich danach noch sprechen will.
Yeah.
Und das ist dann die Single von Eminem.
Yeah.
Und man sieht an Bushido aus meiner Perspektive, dass es halt jemand nicht hinkriegt, sich auf 2024 irgendwie adaptiert zu haben. Und damit meine ich gar nicht die Beats oder so. Das darf auch OG-mäßig sein oder mhm. auch, habe ich auch nicht so genau genug da reingehört, dass ich sagen kann, oh, das ist jetzt super fresh oder das ist super oldschool.
Ja.
Aber als ich die ersten Lines gehört habe, dachte ich so, wow, wow.
Also du hast von, der erste Track war ja auch die Single-Auskopplung, den habe ich gehört, ja.
Ja. Yeah.
Und.
Ja, aber. Ja.
Also das, sag,
was du da denkst.
Das Ding ist, was ich halt mit diesem Album jetzt so für einen Gedanken habe, ich erwarte keine Innovation. Ich erwarte nichts Neues. Ich war dieses Jahr auf seiner Tour. Ich war hier in Frankfurt auf dem Konzert. Und ich glaube, sowohl diese Tour, sowohl sein Comeback als auch dieses Album, es geht für Bushido nicht mehr darum und so, wie er sich gibt. Ich höre seinen Podcast, ich weiß, wie, also ich verstehe langsam, wie der Typ momentan tickt. So, zumindest wie er es nach außen darstellt. Und es ist Fanservice. Es ist so dieses, was viele Künstler nicht hören wollen, die in ihrer Prime sind oder darauf hinarbeiten, so, mach nochmal so wie damals. Häufig wollen sich Künstler ja neu entwickeln und weitermachen und irgendwie einen neuen Gedanken mit einbringen. Aber Bushido hat nach über 20 Jahren, hat jetzt irgendwie, war länger weg, ja, und kommt jetzt zurück und macht nochmal das, was die Core-Fanbase von ihm hören wollte, macht er jetzt halt nochmal.
Ja, aber, also der Punkt trifft so 100% aus meiner Perspektive zu und die Frage ist halt, die ich mir dabei stelle, ist das das, was du willst oder ist das das, von dem du sagst, dass du es machst, weil das deine Fans halt erwarten? Natürlich ist gut, auch die Erwartungshaltung von Hörern dem zu entsprechen und nichtsdestotrotz fehlt mir da aus Künstlerperspektive halt viel zu sehr eine Innovation in der Hinsicht, dass man sagen kann, oh, das, was ich jetzt mache, ist auch nur Hommage an die alten Zeiten und trotzdem bringe ich was mit, was in irgendeiner Form, ja, was auch einfach voll Sinn ergibt auf dem Papier. Und ich finde, es ist vollkommener Quatsch, Eminem mit Bushido zu vergleichen. Ja. Aber genau, das war jetzt halt eben auch gleiches Release-Datum und
ja.
Es trifft sich halt einen Punkt sehr, also ich weiß nicht, wer den Eminem-Track gehört hat, dieses Abracadabra.
Houdini,
genau. Ich habe mir auch das Video extra nochmal gegeben. Und es hat, und das war auch Fanservice. Ich habe mich sofort abgeholt gefühlt.
Ich habe mich.
Auch da ist die Kritik kontrovers bestimmt. Ja.
Ich habe mich direkt wieder gesehen im Video zu Scheiße. Oh, also Eminem Show Zeitalter. Fuck, wie hieß der Track von dem Album? Without Me. Danke. Without
Me. Ja, es ist so richtig Without Me. The Real Slim Shady. Also ja. sind so viele, also überhaupt die Idee zu haben, so, ah, mein alter Ego von vor 20 Jahren erscheint jetzt hier und guckt sich das mal an, was das Rap-Business für einen Scheiß macht und was auch ich für einen Scheiß mache. Also so ist es sehr, mit sehr viel Hirn, sehr witzig, sehr intelligent gemacht. Das ist meine Perspektive. Und auch in diesem Vibe, ey, Eminem war schon immer so ein witziger Quatsch-Rapper, das klingt jetzt voll abwertend, aber das meine ich gar nicht so, sondern wirklich mit unheimlich viel Humor und insbesondere, wenn man dazu das Video schaut, wie das visualisiert ist, ist das stilistisch, finde ich, halt eben genau das. Er bedient über den Fanservice das, was die Leute von ihm eigentlich gewohnt sind und was sie von ihm haben wollen und im anderen Zug ist er aber innovativ genug da dran gegangen und macht mir auf jeden Fall richtig gibt mir auf jeden Fall viel Vorfreude auf das Album,
was kommen wird. Ich will noch nicht so viel darüber sagen, weil ich will zu einem, sag ich mal, auf einer anderen Plattform nochmal was genauer darüber machen. Aber ich will das jetzt vielleicht nochmal im Vergleich zu dieser Bushido-Sache sagen und das einordnen, dass du meintest, bei der Eminem-Situation hast du mehr diesen Type von Hommage, was bei Bushido fehlt. Und ich sehe das auch dahingehend, dass das Umfeld von Bushido sich beispielsweise immer verändert hat und er den Sound und er ist und er das jetzt versucht nach vorne weiter zu treiben, aber natürlich haben die Zeiten sich geändert. Er hängt nicht mehr mit den gleichen Leuten, ja, zeigen auch gewisse Prozesse der letzten Jahre, ne? Aber bei M hast du dann beispielsweise den OG
Dr. Dre mit drin.
Ja, Dre.
50 Cent mit
ja,
drin.
Ja, genau.
So, ne?
Genau. Das, es ist das Gesamtbild, was am Ende wieder schlüssig zusammenkommt. Und
Bezugnahme zu Christina Aguilera und Britney Spears.
Auf jeden Fall.
Also, so, deswegen, also es ist einfach auch natürlich meine Sicht dann als Hörer auf dieses, ey, also für mich war auch schon immer Eminem größer als Bushido. So.
Das kannst du ja auch ganz
ist
vergleichen.
Auch ist auch, genau deswegen, das ist also auch als US-Rapper ist das natürlich weltweit natürlich was ganz anderes. Aber es ist für mich halt wirklich so ein Punkt, dass ich sage, wow, so es funktioniert. Ich bin sofort gecatcht worden. Was natürlich auch sein kann, wenn ich mir das Bushido-Album mal in Ruhe länger anhören würde, weiß ich nicht, ob ich das tue.
ja.
Würde ich vielleicht auch nochmal anders über gewisse Dinge reden. Ich bin nicht tief genug drin gewesen, aber ich war auch jemand, ich habe Rap, Deutschrap, ich habe anderen Deutschrap gehört, dann kam irgendwann die Anfangszeiten von Akko Berlin und dann bin ich über andere Leute da dran gekommen und dachte erstmal, ich war super genervt von diesem Stil und
ja.
Irgendwann habe ich aber lyrisch das, obwohl das alles, also nicht was sie, andersrum, nicht worüber sie gerappt haben, fand ich nicht gut. Das war halt aber auch damals eine Zeit, dass sowas halt irgendwie noch salonfähig war, zum Glück ist es das nicht mehr.
Ja.
Aber die Art und Weise, wie geschrieben wurde, also lyrisch, das habe ich schon auf jeden Fall hart gefeiert.
Ja, ich check auch und ich glaube, es wird halt generell schwer für dich. Ich glaube, du warst nie so ein Bushido-Fan. Du warst nie so eine Phase, wo du gesagt hättest, du hast ein Album gekauft oder du wärst gerne auf ein Konzert gegangen, du hast den viel gepumpt.
Nee, Bushido hat in mir natürlich auch, also was er in mir so, dieses Gefühl, was er mir in mir geweckt hat, war so dieses, oh, ich bin stark, also yeah, so, ne, dieses Gangster, das hast du zum Beispiel in Bezug, und dann siehst du Sido, da hatte ich nie diesen harten, jungen, harten Mann, Gangster-Vibe, und das ist aber auch nicht unbedingt, was ich selbst für mich als was Positives empfinde, deswegen fand ich Sido schon immer auch den witzigeren, so, ne, also
ja, natürlich.
Ich mag es auch im
ja
Rap,
auch so
wenn was super
beiden,
witzig ist,
ne, also.
Absolut.
So, Bushido ist ja humorbefreit, so in der Regel, so wie er seine Musik macht. Und das finde ich auch absolut okay. Und er hat in gewissen Zeiten auf jeden Fall mit gewissen Projekten, was er mir ausgelöst hat, ich sage, dass ich heutzutage viele seiner Projekte als Klassiker sehe und einen anderen Bezug einfach dahin habe, dass das in mir, wenn ich mich jetzt mit dem Album mehr auseinandersetze, wahrscheinlich wieder eine Nostalgie auslösen kann, weil man auch in den letzten Jahren vielleicht durch das ein oder andere Projekt ein bisschen enttäuscht wurde. So. Und als letzten September war ich gerade im Urlaub und dann kam dieser Diss gegen Capital Bra raus, der für mich schon fast sowas ausgelöst hat, wie damals das Ding mit K1. Und gepaart mit verschiedenen Moves, die jetzt über die letzten Monate kamen, hat er wirklich für mich ja das Momentum wieder so aufgezogen, dass ich jetzt wirklich gehypt bin auf dieses Album und es leider nur aus zeitlichen Gründen noch nicht geschafft habe zu hören. Wie ich es schon
dann
seit
bin ich aber
Ewigkeiten,
froh, dass wir
ja,
dass wir heute drüber reden und nicht nochmal in 3 Wochen. Du wirst das Thema bestimmt nochmal auf die Karte bringen, aber ich
mal gucken.
Für mich wird es erstmal reichen, vielleicht höre ich mal rein in dem Moment.
Ich kann dir auch ein paar Tracks pitchen, wenn ich merke, so das und das ist geil, so vielleicht catchst du da die Vision oder so. Ich will noch kurz zu einem anderen Deutschrap-Thema was sagen. Eine Promophase, die mir gerade ganz gut gefällt und auch damit gefüttert wurde, dass am Mittwoch, glaube ich, von Stoked eine Doku rauskam, ist die von Jizzes. Hast du das mitbekommen, was da gerade abgeht?
Nee, ich habe in der Woche, ja, rein musikalisch halt, also ich hatte generell unheimlich viel zu tun, noch mit dem Konzert und
ja,
also der Prep fürs Konzert und dann habe ich mich musikalisch jetzt gerade so, nur mit ein bisschen dem Bushido-Album,
ja,
dem Eminem-Song und einfach auf alte Vibes, weil ich ihn viel zu wenig gehört, deswegen kurz eingeworfen, ganz viel Mac Miller gehört.
Okay, krass.
Und deswegen, nee, erzähl, was ist mit Jizzes, also was hat der für eine Promo jetzt? Also generell für 187 oder für ihn selbst?
Für ihn selbst, Jizzes war ja letztes Jahr mal wieder im Knast und haben die Promotechnisch auch wieder super gut aufgefangen, gerade als er in den Knast gebracht wurde. Das wurde natürlich vlogtechnisch mit Instagram-Stories wieder mal begleitet. Und in dem Moment, wo Jizzes JVA betritt, hat Bones MC damals High und Hungrig 3 angekündigt, was diese ganze Phase sehr, sehr gut gecovert hat einfach. Und jetzt, nachdem aus dem Knast rauskam und in den letzten Wochen und Monaten kommen sehr interessante Singles, weil Jizzes sich schon ein bisschen geläutert und von der anderen Seite zeigt, er ein bisschen älter geworden ist, der jetzt Frauen, Kinder hat und Sein guter Freund und langjähriger Begleiter Pascal, der Filmemacher, Fotograf etc. ist, hat mit ihm eine sehr, sehr geile Doku gemacht, wo die gemeinsam durch Hamburg an verschiedene Orte gehen. Und kann ich sehr empfehlen.
Wo ist die zu finden?
YouTube, über Stoked.
Okay, muss ich mir gleich mal eine Notiz machen.
Ja. Weil,
Nicht so ein Vibe wie das Mexiko-Ding.
Nee. Nicht so ein Vibe. Also die gehen da an verschiedene Orte, keine Ahnung, sein altes Elternhaus, dann erzählt er, wie der Weg zur Schule war. Am Ende sind sie Shoutout in der Ritze. Und
das hat ja dann, hat der PR-Beratung von Monte oder seinen Managern bekommen, wie man, was für einen dramaturgischen Turning Point man zeichnen kann.
Weiß ich nicht, weil ich habe irgendwie das Gefühl, es wirkt sehr authentisch. Ich meine, 187 standen für mich immer für Authentizität, auch in der Phase, wo ich sie viel gehört habe, waren sie halt ein Ausgleich zu dem, was damals in Deutschrap halt irgendwie en vogue war. Und
aber Monte ist doch auch authentisch. Also
ja, natürlich.
Alles, was er gemacht hat.
Nee, das will ich gar nicht anzweifeln.
Wenn jemand für Authentizität steht, dann...
Eben. Ich will damit nur sagen, eben, ich will nicht den Geschmack dem geben, dass er sich dem nach orientiert hat, sondern ich sehe da ein sehr organisches Ding und finde es sehr interessant, was da gerade passiert. Auch musikalisch.
Ist ja aber auch halt einfach ein logischer Prozess. So, wenn du nicht unreflektiert durchs Leben gehst und dich weiterentwickelst, dann ist das ja auch ein Prozess. Und wenn du eine Person des öffentlichen Lebens bist, und dann geht's ja auch darum, also nicht zwangsläufig, du musst es nicht teilen und ausstrahlen, aber können und machen dann auch einfach viele, glaube ich.
Ich glaube, um hier einen Endpunkt zu finden, dass wir nicht zu viel heute über Musik reden. Ich beobachte momentan, dass es einige Künstler gibt, die in dem Hype der letzten Jahre, was Hip-Hop in Deutschland hatte, sich echt kaputt gemacht haben, die gerade eine Genese durchmachen. Und ich werde da vielleicht hier und da immer mal ein bisschen drüber sprechen, bei Künstlern, wo mir das auffällt, wo ich das beobachte. Das ist dann nicht der Einzige. Ich hoffe, dass es so bleibt, dass dem Jungen gut geht und dass er seinen Weg geht. Aber man weiß ja nie so.
Ja. Jetzt die Frage, ich würde gerne Startbench Cut raushauen.
Mach ruhig.
Und ich bin am Überlegen, ich habe ein paar, die aber auch was mit Musik zu tun haben. Jetzt wolltest du aber aus Musik raus. Deswegen bin ich gerade so ein bisschen... Was nehmen wir? Wollen wir es einfach machen? Ein einfaches so zum Reinkommen.
Zum Reinkommen, ja, fürs Erste.
Okay, wir hatten ja im Trailer schon auch was mit dem Wochenende zu tun hat.
Ja.
Und dann knüpfe ich da einfach nochmal an. Ein Sonntag auf der Couch, im Stadion,
ja,
oder mit Freunden in der Sonne im Park. So auf.
Ist sehr einfach für mich.
Auf Laidback mit vielleicht was Kleines zu snacken, was zu trinken.
Ja.
Ja, ist ein Ball dabei.
Ganz wichtig. Das ist auf jeden Fall der Start bei mir. Das Stadion ist auf jeden Fall die Bench und ich cutte die Couch. Kann ich dir ganz einfach sagen, weil ich habe gefühlt die größte Couch im Freundeskreis auf jeden Fall, aber die ich privat, und ich meine privat, wenn ich alleine zu Hause bin, nie nutze. Wenn ich alleine bin, dann chill ich nie auf der Couch.
Du bist immer in deinem Studio.
Ich sitze hier immer in der Zentrale am Schreibtisch. Schau hier Pornos über vier Bildschirme. Nein, Spaß, Leute, natürlich nicht. Ich habe hier zwei Bildschirme, kann hier zocken und was gucken.
Verfolgst oder drei Sportevents, ja, während dem Zocken, und währenddessen bist du noch mit jemandem im Discord. So ein Ding ist das.
Genau. Wenn wir dann Training haben. Genau, so läuft es ab.
Ja, ich habe gesagt, das war das Einfachste zum Reinstarten.
Ja.
Willst du meine
ganz kurz,
Bench-Cut auch hören?
Ich will dazu noch die anderen beiden Sachen erklären. Ich liebe Stadion. Und Stadion hat sehr, sehr viel. Stadion ist vor allem nicht im Sommer größtenteils, ne? Man nimmt ja noch den Frühling mit. Es geht jetzt so bis Ende Mai und es geht dann so ab September wieder weiter. So. Ich war 2006 bei der WM jetzt nicht, sag ich mal, in einem Alter, wo ich im Stadion unterwegs war. Ja, ich sehe dich schon, du schon. Aber ich glaube auch nicht, dass dieser Sommer da irgendwas ändern wird. Stadion ist für mich die Eintracht, und wenn ich da sonntags bin, dann ist das immer so ein bisschen Verpflichtung, ist ein bisschen, man kratzt sich auf, man hat auch schon Bock.
Aber kurzer Bezug, ja. Stadion nicht am Sonntag. Also es ist einfach nur Sonntag auf, also es geht generell einfach nur Gefühl Sonntag auf der Couch, Gefühl Stadion, Gefühl mit Freunden im Park in der Sonne.
Ach so, ich dachte,
also du nicht auf den Sonntag bezogen. Nee. Also kannst du, aber das ist jetzt, dann, bevor du jetzt alles über den Haufen wirfst, dann können wir auch gerne.
Ja, das Ding ist,
die Mannschaft den Sonntag
festhalten. Weil, Stadion und der Park mit Freunden, der unterscheidet, der ist auf einer Stufe, weil es auf jeden Fall was Soziales ist, wo ich mit Leuten unterwegs bin, wo ich Bock drauf habe. Und ich sag mal so, das Stadion, das kann halt mit einer Enttäuschung einhergehen. Das Stadion geht auf jeden Fall, und da bin ich ganz selbstkritisch, immer mit Alkohol einher. Und wenn ich mit Freunden im Park bin, kann das auch, sag ich mal, eher healthy ablaufen. Deswegen, ach, keine Ahnung. Ich pack die Freunde doch auf Start. Ja. Weil das einfach in der Regel mehr Sommer ausstrahlt und ich ein Sommermensch bin. Stadion ist auch größtenteils halt über Winter und Frühling und Herbst. So, ja.
Klingt auf jeden Fall, also hast du logisch erklärt, macht für mich auch vollkommen Sinn. Wenn ich diese Startbench-Cuts von meiner Seite schreibe, dann, oder was heißt schreibe, mir darüber Gedanken mache und mir einen einfallen lasse,
ja,
dann bin ich gar nicht so, dass ich immer genau weiß, was es für mich, oder ich versuche es aus verschiedenen Perspektiven danach erstmal zu betrachten. Stadion ist so das, was irgendwie am meisten, ja, wie du schon sagst, du kannst da total happy rauskommen, du kannst da auch geknickt rauslaufen, es kann eisekalt sein, es kann super Wetter sein, also es ist sehr flexibel in dem, wie das Erlebnis ist, aber generell das Grundgefühl vom ins Stadion gehen ist natürlich was, also was Geiles, da steht völlig außer Frage.
Mhm.
Der Sonntag auf der Couch ist für mich, klar, das ist ein, also wahrscheinlich mache ich das ziemlich häufig in meinem Alter, aber dafür, dass ich so häufig mache, ist es eigentlich gar nicht so was Schönes, weil eben, wie du schon meintest, auch soziale Interaktionen in einem guten Umfeld mit viel Spaß ist am Ende immer was, was fürs Gemüt und für die Seele viel, viel schöner ist.
Ja.
Und da komme ich dann auch zu dem mit Freunden im Park. Also das ist für mich auch immer so eine Traumvorstellung. Ich habe ja hier um die Ecke direkt den Güntersburg-Park.
Ey, meine Kindheit, da bin ich aufgewachsen, Alter.
Ja. Und da halt dann mit einer großen Gruppe, weiß ich nicht, einfach alle bunt gemischt, jeder redet, der andere hat was zu essen dabei, die nächste bringt Badminton oder im Basketball oder im Fußball oder
Volleyball,
ne, Frisbee.
Volleyball, Alter.
Genau. Ja. Einfach so ein bisschen, ja, du bist wahrscheinlich so ein Volleyball-Typ, Bezug zu, wen nehmen wir da? Ist das von 50 plus 2 oder von Hack? Ich weiß nicht. Ich glaube, beide haben das vielleicht schon mal gedroppt.
Sehe ich.
Du wärst so ein Volleyball-Typ mit so einer schnellen Brille, mit so einem Gummizug hinterm Nacken, die
das,
Brille festhält.
Das nicht. Also,
doch. Ich
sag mal so.
Und vom schlechten Outfit.
Ich wurde in der Schule schon genug gemobbt. Das heißt, die Sportbrille habe ich einmal dabei gehabt und nie wieder danach. Ich.
Gut, da ist ein Sportbrillenmensch auf jeden Fall.
Auf gar keinen Fall. Ich hab dann die Ray-Ban angelassen und gesagt, scheiß drauf, wenn ich einen Ball in die Fresse kriege, dann ist es halt so.
Dann tut's weh.
Aber irgendwann habe ich dann einfach auch die Brille abgezogen. So, und ich sehe gut genug ohne Brille. Auch.
Sehr gut.
Ja.
Ja, sowas halt. Also, das ist, finde ich, glaube ich, ein gutes Gefühl, dann auch nicht nur die Gruppe wahrzunehmen, sondern auch so andere Leute drumherum. Ich bin ja auch kein Schwimmbadgänger zum Beispiel, aber dieser Sound im Schwimmbad, manchmal, wenn du so Augen zu hast, liegst auf der Wiese und das ist wie so ein Grundrauschen und das ist so ein, das ist ja total unrhythmisch oder so,
ja.
Und trotzdem ergibt es voll diesen entspannten Rhythmus.
Olli,
ja,
ich bin im Freundeskreis ich bin derjenige, der immer sagt, Leute, lasst ins Schwimmbad gehen, aber nicht ins Wasser geht. Die anderen können schön ins Wasser gehen, ich passe auf die Taschen auf. Eigentlich liebt man es, mit mir ins Schwimmbad zu gehen, muss ich nicht sorgen, dass da irgendwas wegkommt. Ich bin da, alles gut, geht mal ins Wasser, ich chill da, man hört dieses Wassergeräusch im Hintergrund, man lässt sich die Sonne auf den Bauch strahlen und dann geht man mal auf den Beachvolleyballplatz, dann hat man, keine Ahnung, noch einen Football dabei oder was wir letztes Jahr versucht haben zu etablieren, um so ein bisschen auf Studenten zu machen, Spikeball. Hast du es schon mal gesehen?
Ja, auch. Also ich habe es auch schon mal gespielt.
Macht mies Bock. Macht mies Bock.
Ja.
Und das ist dann halt immer so, auf jeden Fall.
Auch wenn viele Männer, wenn ich Männer da sehe, sehr ambitioniert, kompetitiv in diesem Spiel sind und das sind dann auch immer so Riesenklötzer und so, dann ist es manchmal so, dass ich denke, oh, ihr wollt es gerade ein bisschen zu viel.
Ja, klar.
Ich verstehe den Vibe, aber manche wollen es ein bisschen zu viel. Aber das ist häufig so bei sowas.
Ich bin ein competitive Typ, ich verstehe das auf jeden Fall.
Ja, also ich auch, aber es sieht manchmal von außen, denkst du dann auch, wenn sich da so zwei Männergruppen da total drin aufgehen und gefühlt noch jemanden umrennen würden, um noch den Ball zu kriegen und wieder auf dieses Trampolin-Netz, wie auch immer, so auf diesen Gummifedern das Ding da zu spielen. So, dann denkst du auch, die würden gefühlt ein dreijähriges Kind umrennen, weil sie es nicht sehen und das so komplett wegchecken.
Hat so Vibes von Fußballspielen in der Pause, wo man zu spät zum Unterricht kommt, weil man noch das entscheidende Tor machen muss, ne?
Definitiv. Um meins einfach jetzt kurz abzuschließen.
Freunde,
Sonne, Park.
Ja. Nee, mach erstmal du, ja.
Okay, schau mal, was wird, wenn ich das jetzt hier droppe. Also, Freunde, Sonne, Park auf die Eins. Es gibt es gibt bessere Gefühle vielleicht. Nicht viele, aber das ist ein sehr, sehr schönes Gefühl. Schönes Sommerwetter, weiß ich nicht, 28 Grad. Selbst bei 30 Grad, wenn es super heiß ist, 33 Grad, scheiß ich drauf. Feier ich. Und jetzt kommt so das, jetzt kommt der alte Herr in mir durch, Sonntag auf der Couch, auf Bench, weil es schon auch so ein geiles Gefühl ist, keine Ahnung, Fußballtalk, da, sonntags kommt's dann immer Dings, wie heißt, Wahlkrampf, was Leckeres zu kochen, nice Frühstück zu haben, so ein bisschen gemütlich, da kommt der alte Mann in mir durch und Stadion, einfach geiles Erlebnis, ich gehe nicht ganz so häufig wie du,
ja,
aber wenn ich gehe, genieße ich das. Und trotzdem bin ich danach auch alter Mann-mäßig, habe ich untere Rückenschmerzen, weil ich stehe in einem Block, es war meistens kalt, wenn du Pech hast, bist du klitschnass, weil es geregnet hat oder du mit Bier überworfen wurdest. Alles geil, also geile emotionale Moment meistens, körperlich haut es mir von allen drei Sachen dann gefühlt am meisten rein und deswegen, ja. Also Freunde, Sonne, Park, Sonntag und also Sonntag auf der Couch und dann das Stadion.
Okay. Ich würd in diesem Sonntags-Setting noch kurz bleiben und dir einfach einen Startbench-Cut um die Ohren hauen. Im gleichen Kontext.
Ich bin gespannt.
Nochmal ein bisschen mit Rückbezug auf das Thema Musik und das, was du, beispielsweise am Freitag gemacht hast. Sonntag. Zum einen Konzert. Zum anderen Session im Versteck. Und zum dritten alleine zu Hause am PC sitzen und Skizzen machen.
Boah. Also es bezieht sich ja eigentlich, den Sonntag könnte man sogar ausklammern, weil es bezieht sich ja eigentlich zu 100% darauf, was ist das, was dir, also mir jetzt in dem Moment am meisten...
Nee, ich finde nicht, weil ich finde den Sonntag, also ich finde, der Wochentag ist da wirklich entscheidend, weil ob du einen Freitagabend zu Hause sitzt und Skizzen machst, ist ein ganz anderer Vibe, als wenn es ein Sonntagabend ist, du musst morgen wieder arbeiten. Freitagabend geht man gerne raus, weißt du, da macht man eher ein Konzert. Wäre jetzt so mein Approach daran.
Ja, okay. Also um es trotzdem gut einzuordnen, nehme ich es nochmal übergreifend und gehe dann detailliert auf den Tag noch ein bisschen mit ein.
Right.
Live spielen ist was übertrieben krasses. Das ist so das, wofür du es machst, wo du das Gefühl hast, Dinge, die du dir überlegt hast oder so dieser Austausch mit Menschen, so dass da eine Energie entsteht und dass das funktioniert und so und dass du ein gutes Gefühl hast, die Leute ein gutes Gefühl haben. Das ist was unbezahlbar ist. So eine Session im Versteck, in einem Studio zu dritt oder auch mit mehreren, kann einfach unheimlich unterschiedlich sein, super desillusionierend für den Moment, total euphorisierend, super lustig, manchmal total unproduktiv, manchmal extrem produktiv. Und das ist ein geiler Moment des ganzen Prozesses. Und Skizzen machen hat halt ganz oft was damit zu tun, in was für einer Mut befinde ich mich selbst. Ich habe jetzt auch wieder bestimmt 3 Wochen nicht einmal meine DAW aufgemacht und irgendwas skizziert und dann habe ich immer wieder so 1-2 Wochen am Stück, wo ich fast jeden Abend irgendwie reingehe und mich so in Dingen verliere. Und auf den Sonntag bezogen ist es halt so ein bisschen der Sonntag macht alles irgendwie beschissener. Der Sonntag ist wirklich, der nimmt allem so ein bisschen die Energie, weil wenn ich sonntags ein geiles Konzert spiele, bin ich ja dann montags meistens körperlich auch. Das kostet ja auch Energie und so, das ist einfach, ist viel Adrenalin und fühlst dich wohl und so. Und dann hast du am nächsten Tag Arbeit, ist auch doof. Skizzen machen ist so das Gemütlichste von allem. Also da würde mir energietechnisch dann nicht so, hätte ich nicht so einen krassen Austausch und im Versteck sein. ist eigentlich so das, was auf einen Sonntag am besten passt. Wir sind auch ab und zu sonntags im Versteck, oder da ist auch, da ist der Song Versteck auch entstanden, der irgendwann mal released wird. Deswegen sage ich Starter ins Studio.
Ja.
Bench das Live-Konzert, weil sonntags hat man auch meistens, ist dann meistens irgendwie tagsüber. Gutes Wetter vielleicht, und so wie wir jetzt in Rüsselsheim war das nicht, in Mainz-Kastell fürs Allianzhaus diesen Gig hatten, sowas. Das ist einfach, es war ein geiler Tag. Und Skizzen machen also musste ich cutten, weil ganz ehrlich, so der Moment, wenn ich Skizzen mache, meistens ist das gar nicht sonntags. Voll oft, das ist ein Freitagabend an einem Wochenende, wo ich nicht weggehe, nichts vorhab. Deswegen fühle ich da das am wenigsten.
Es fällt auf jeden Fall auf, dass der soziale Faktor, glaube ich, echt bei allem immer mitspielt, ne? In dem Bezug.
Absolut. Also was ich manchmal abwägen muss, ist dann auch so altersgeschuldet, dass ich so dieses Gefühl habe, oh, wie viel Energie habe ich dann und Arbeit und noch da und dann wieder folgendes Wochenende, weil die Wochenenden sind meistens echt ziemlich voll. Da hast du auch privat natürlich auch Dinge. Aber Jay hat manchmal, hatte irgendwann mal was gesagt, es ging so, oder hat er das von jemandem anderen rezitiert, ich weiß es nicht mehr. Aber er hat auf jeden Fall mal gesagt, ey, es ist voll wichtig, und das ist ja logisch, dass du halt immer Wechsel hast zwischen Anspannung und Entspannung, und manchmal traut man seinem Körper viel zu wenig zu, und seinem Geist auch, dass man sagt, oh, da brauche ich nochmal eine Pause, dann will ich mich nochmal locker machen auf der Couch, und dann gehe ich lieber da nicht weg und mach das. Entschuldigung. Aber das ist Quatsch, weil man hat so viel Erholungsphasen, wenn man dann nicht überpaced und nur unterwegs ist, dann ist genau das, was den Geist füttert, ne? Also das ist Soul Food, dass du mit Menschen Erlebnisse hast, dass du rausgehst, dass du, ja, du hast so viele Tage, wo du Zeit verstreichen lässt, dann ist es gut, auch deine Zeit zu nutzen, insbesondere mit Menschen.
Das Wort zum Sonntag, meine Freunde. Ich glaube, viele Leute warten jetzt darauf, dass wir über das reden, was für uns gestern, für die anderen, die den Podcast jetzt hören, vor 2 Tagen war.
Und wie fühlst du dich als Champions League-Sieger 2024?
Ey, das kannst du mich nicht fragen, ne?
2023, 24.
Ich muss halt echt sagen, ich bin da gestern, ich habe mir das vorher mit ein paar Insta-DMs echt wahrscheinlich die Stimmung ein bisschen kaputt gemacht. Weil ich saß da bei jedem Tor und dann auch als vorbei war, im Zwiespalt. Ein bisschen Kontext muss ich geben. Wir sind Frankfurter. Und gestern war Champions League Finale für uns. Und Dortmund hat gespielt und gegen Real Madrid. Und ja, ich sag mal so, wenn Dortmund die Champions League gewonnen hätte, wäre die Eintracht nach einer unverdienten Saison in die Champions League nächstes Jahr gekommen. Aber ich bin auch Real Madrid-Supporter. Und Toni Kroos hat sein Karriereende bekannt gegeben. Olli, hilf mir.
Also erstmal, um das nur vorab einzufangen.
Ja.
Real Madrid ist dieses Jahr verdienter Champions League-Sieger geworden.
Danke.
So, das kann man erstmal einfach so stehen lassen. Auch wenn es eine wilde Saison war, das ist auch, wurde ja auch zurückgezeichnet, so der Weg.
Bis Team Elfmeterschießen, Bayern kurz vor Ende.
Voll viele deutsche Mannschaften, alle deutsche Mannschaften geschlagen, ja, die angetreten sind dieses Jahr. Ich bin noch ein bisschen angeschlagen. Ich war gestern selbst, also ich bin ja definitiv nicht ein Real Madrid-Reporter, genau, Supporter.
Mhm.
Ich war gestern natürlich auch, ich konnte es eigentlich voll aus so einer entfernten Perspektive wahrnehmen. Ich finde halt, dass es schon interessant war zu sehen, ne, hab ich auch, es waren alle deutschen Mannschaften, die alle deutschen Mannschaften, die in der Champions League gestartet sind, dieses Jahr hat Real geschlagen.
Union in der Gruppenphase, im Achtelfinale Leipzig, im Halbfinale Bayern und im Finale Dortmund, ja.
Genau. Und wenn man so sieht, auch meist verdient. Es gab gestern schon auch ein paar, und das ist überhaupt nicht entscheidend gewesen, aber trotzdem auch so ein bisschen so ging das Pendel des Schiedsrichters ein Stück in die Richtung von Real Madrid. Es gab so Kleinigkeiten, Entschuldigung.
Alles gut.
Mein bester Freund Vinny Junior.
Ja, das ist, ja.
Ist halt ein polarisierender Spieler. Ich find's auch krass und extrem negativ, wie der rassistisch angefeindet wird. Finde ich absolut unerträglich.
Ja.
Er ist aber, und das hat überhaupt gar nichts damit zu tun, aber er ist auch auf dem Platz. Und das ist seine Art. Und ich bin vielleicht auch nicht selbst so ein Fußballer, also auch ein Fußballer gewesen, der eher mal Trash-Talken gemacht hat. Und Rüdiger macht das. Und das ist auch okay. Es gab so eine Situation, da hat Vinny eine Schwalbe gemacht, wenn er Pech hat. Und das wird gesehen, denn das wird nicht passieren in einem Champions-League-Finale, aber wenn er Pech hat, fliegt er da vom Platz. Und das sind Situationen, wo ich sage, Real hat insbesondere in der ersten Hälfte schon krass Glück gehabt, wie der Pausenstand dann einfach war, weil ohne Dortmund Witz, ja. hätte zwei Tore schießen können, insbesondere die Adeyemi-Situation, wenn er den auf der anderen Seite vorbeilegt. Ich glaube, der ist Linksfuß.
Ja.
Aber wenn er den auf der rechten Seite an Courtois vorbeilegt oder sogar eher abschließt, dann glaube ich, hat Courtois da definitiv weniger Chancen als in der Situation. Und das hat Courtois auch übertrieben gut gemacht. Ein Lunin, glaube ich, wäre da nicht ganz so gut gewesen, weil der auch nicht ganz so groß ist.
Ja.
Und auch so erfahren. Wenn man dann aber guckt, zweite Halbzeit hat Real da dann auch wirklich nochmal umgestellt. Dortmund in ihrer Spielweise den Stecker gezogen. Dortmund hat viel Aufwand betrieben. Und für mich war es so ein bisschen okay, wenn die Eintracht dann dadurch in die Champions League kommt und Dortmund gewinnt, freue ich mich. Irgendwie war es aber auch so, dass ich gesagt habe, ey, vielleicht haben sie es, will ich in die Champions League oder gefällt
haben
mir
das
irgendwie
verdient?
So in der Euro
haben wir
auch.
Das verdient? Ja, nein, genau. Wir haben es nicht verdient. So. Und Olli, ich erlöse dich mal kurz, dass du mal kurz einen Schluck trinken kannst. Mir fallen verschiedene Gedanken zu diesem Spiel ein. Zum einen, das, was Mats Hummels nach dem Spiel gesagt hat, ist absolut wahr. Ich meine, es war Mats Hummels, der gesagt hat, ey, du wirst nicht, nein, Quatsch, es war Toni Rüdiger, glaube ich. Ach, scheiße, irgendwer hat es gesagt, auf jeden Fall. Real gibt dir nicht viele Chancen. Und Real gibt dir vor allem nicht viel, kein geschenktes Tor. So.
Das hat Hummels gesagt.
Das hat Hummels gesagt, genau. Und Dortmund hätte zur Pause mit ein oder zwei Dingern führen müssen. Du hast da diesen Innenpfostenschuss, der unglücklich rausfällt. Du hast diese Adeyemi-Chance. Du hattest in diesem Zeitraum 3 bis 4 Dinger. Du hattest noch einen Julian Brandt, der mal durchsteckt wird.
War es nicht auch in der ersten Hälfte ein Sabitzer-Schuss, flach
genau.
In die Ecke, ja. Den Courtois auch extrem gut hält und Sabitzer hat einen starken Schuss aus der zweiten Reihe. Also
auf jeden Fall. Und dann gibt es zwei Leute, über die ich sprechen möchte. Ich spreche als erstes über Vinny, weil du ihn eben schon angesprochen hast. Real Madrid und Vinicius Junior. Es ist ein Problem, was sich hier leider ein bisschen anbahnt, wo ich hoffe, dass das Umfeld und ja, alle um ihn herum ihn da noch ein bisschen einlöten, weil ich sag mal so, es gibt ein Beispiel aus den letzten 15 Jahren von einem hypertalentierten brasilianischen Flügelspieler, der bei einem großen spanischen Verein mit einer Menge Talent ankam und es sich über Schwalben ziemlich, ziemlich sein Ansehen über seine Karriere verbaut hat. Und ich habe keinen Bock, dass Vinicius Junior der nächste Neymar wird. Will ich nicht.
Ja, besonders, weil er ja alles mitbringt, so ein, also echt ein Top, Top, Top-Spieler zu sein. Ist ein Ausnahmetalent. Und wenn er vielleicht, also ich denke, die Mischung aus, nicht, dass ich jetzt sage, oh, er ist jetzt auch so ein Schwalbenkönig, wie es Neymar eine ganze Zeit lang war, was auch irgendwann, der hat auch echt gefressen. Also
ja.
Neymar wurde auch oft in seiner Karriere hart rangenommen.
Ja.
Und diese Schwalbe, ich habe jetzt noch nicht so viel Schwalben von Vinny sonst gesehen, keine Ahnung, ob der das so zieht. Oder Arjen Robben, kannst mal meine mexikanische Ehefrau nach Arjen Robben fragen, ja. Die freuen sich, die lieben Arjen Robben.
WM-Viertelfinale war das?
Ja, ja. Oh. Und ich bin ja schon so, oh, Arjen Robben fand ich schon immer einen geilen Fußballer, aber ich verstehe.
Das war doch das Spiel, wo Dirk Kuyt mit der Platzwunde getackert wurde auf dem Spielfeld, glaube ich.
Ja, ich glaube schon.
Ja, oh Mann.
Also deswegen, dieses Schwalbenthema weiß ich gar nicht, will ich nicht zu groß aufmachen. Es geht mir wirklich eher um das Polarisierende. Das eine ist, sein Team, seine Fans mitzunehmen.
Ja.
Ey, super krasse Fähigkeit. Aber dann diesen Sweet Spot zu finden, an dem du nicht überdrehst und das Gefühl der Überheblichkeit und Ja, das ist auch manchmal auch so eine Real-Attitude. Carvajal hat das auch so ein bisschen. Der ist auch so jemand, der das gerne provoziert. Das ist auch okay so. Fernando Hierro ist eine Vereinslegende von Real
Ja.
Madrid. Der war damals 1:1 so. Dann kam Pepe 1:1 so. Sergio Ramos 1:1 so. Also am Ende ist es auch ein Stück weit eine Mentalität und Qualität. Deswegen dieses Polarisierende ist, wenn du halt dann nicht, deswegen verstehe ich das, mich hat's weniger gestört, aber es kann halt eine Gefahr für dein eigenes Team sein und ist aber trotzdem so eine hohe Qualität, die dem Gegner dann auch so, ja, die Knie schlottern lässt.
Ich hab jetzt eine Info, beziehungsweise vorhin wurde relativ ja bestätigend announced von unter anderem Fabrizio Romano, so dass Kylian Mbappé unterschrieben haben soll. Und ich habe ein bisschen Angst dahingehend, dass die Mentalität dieser Mannschaft, die ich als sehr gesettelt und sehr ruhig und immer, sag ich mal, mit einem großen Fokus. Du hast einen Carlo Ancelotti, der auf der Bank sitzt im Champions League Halbfinale vor 2 Jahren, und Toni Kroos und Luka Modric coachen das Team von der Seitenlinie. Und jetzt hört ein Toni Kroos auf, über den ich gleich auch nochmal sprechen will, natürlich. Und Luka Modric wissen wir nicht, ob er jetzt nochmal verlängert. Das ist noch nicht ganz geklärt. Und diese Achse bricht weg. Und diese Mentalität von diesen Spielern, diese Stimme, die diese Spieler haben. Ich habe Angst, dass die ausgetauscht wird durch einen Vinicius, der ein bisschen auf der Kippe steht, und durch einen Mbappé, wo wir die letzten Jahre schon gesehen haben, dass der Mann eine Diva ist.
Ja, aber da ist dann einfach mannschaftsstrukturell wichtig. Wer ist da noch da, so aus den alten Reihen? Und wie werden so Leute ein Stück weit eingenordet? Ich glaube, da kann man, das muss man sehen, also da muss man wirklich sehen, was wird.
Was wird?
Aber ja, um das vielleicht ein bisschen so, also wenn Mbappé wechselt, dann, wenn der dann wirklich bestätigt ist, dann werden wir den mal auch nochmal aufgreifen. Die Zukunftsperspektive ist auf jeden Fall interessant, kann sehr, sehr gut werden. Das kann aber auch so
Auf
ein,
dem
wie sagt man,
Papier.
insgesamt ein Enfant interrib, ah, keine Ahnung, genau,
Enfant
das
terrible.
werden, ja, Enfant terrible, genau. Das muss man einfach schauen und es ist ein interessanter Prozess, den man dann beobachten kann. Aber um jetzt dem nochmal gerecht zu werden, ja, Toni Kroos, was ein Sportsmann. Ich hatte mit dir am Freitagabend hatten wir schon mal dieses, oh, das machen wir irgendwann noch mal, dieses All-Time
Ja,
oder
ja.
seit 2000, wer ist der beste deutsche Spieler? Ich kann zumindest die Nummer 1 jetzt dann doch vorwegnehmen. Ja, und die Nummer 1 ist von allem, vom Gesamtstanding, ist Toni Kroos. Und so viel Titel, so viel Einfluss auf den Fußball. Und das bei einer Spielweise und bei einer Position, die nicht ein Stürmer, ein zentral offensiver Mittelfeldspieler ist, ja, das ist schon krass. Das ist einfach
Also
beeindruckend.
es gab dann gestern im Rahmen der Berichterstattung auch den ein oder anderen Nachruf bzw. Vorruf, wie will man es nennen, vorm Spiel gab es was, nach dem Spiel gab es was, immer so eine Matz, wo auch O-Töne eingesammelt wurden, wo so Leute wie ein Cristiano Ronaldo gesagt haben, es war eine Ehre mit dir, die Kabine zu teilen. Und das ist natürlich ein Statement, wenn sowas passiert. Und ich habe natürlich gestern sehr auf ihn geachtet, weil ich einfach das Interesse daran hatte, wie sich Legenden, die sich hier in diesem Spiel verabschieden, auftreten. Und
Ich fand, es war nicht sein bestes Spiel, das kann
ich
man
komme gleich
zumindest
drauf zurück,
sagen.
ich komme gleich drauf zurück. Und im Vergleich zu Marco Reus, über dem ich natürlich auch alles Gute auf seinem Weg wünsche, wo mir viele Leute, die mich gestern da therapiert wollten, hey, Marco Reus, gönn dem noch die Champions League, Toni hat schon 6 oder 5, ja, nee, ich sage euch, wie es ist. Als ich die Startaufstellung gesehen habe, und es war schon das erste Geschmäckle, dass Reus nicht gestartet hat, während Toni gestartet hat und den größten Teil des Spiels gespielt hat. Will ich jetzt Marco Reus nicht, sag ich mal, ein Grab mitschaufeln, aber es gab die eine Situation, relativ, ich würde sagen, so nach 30 Minuten, ich habe die Minute nicht mehr im Kopf, wo Toni Kroos einen Ball nach vorne schlägt, super auf die Flanke, beziehungsweise die Flanke von, ich meine, Rodrigo vorbereitet. Die wird dann rausgepölt und du siehst, wie Toni Kroos nach hinten rennt direkt. Der Mann ist wie alt? 36? Und er dirigiert währenddessen einen der schnellsten Spieler des Teams, einen der physisch stärksten Außenverteidiger, Fernand Mendy, zeigt ihm, während er neben ihm herrennt, wie er den Raum zumachen soll, um den Ball wieder abzufangen. Das ist.
Aber die Qualität, die wirst du auch, würdest du auch noch in 10 Jahren von ihm sehen. Und zwar die Qualität der Übersicht. Wenn du mal guckst, wie viel er mit seinen Armen arbeitet, ja, und zwar nicht nur im Zweikampf, sondern dirigieren,
ja,
auch wo welche Bälle hin sollen für die anderen, wenn der Ball zu ihm soll, auf welchen Fuß er soll. Also der strukturiert das gesamte Spiel. Deswegen war es jetzt keine schlechte Leistung von Toni Kroos. Insgesamt war es, glaube ich, durch die erste Halbzeit.
Er hat das erste Tor vorbereitet,
keine gute,
ne?
Ja, aber durch die erste Halbzeit war es keine gute Halbzeit von Real Madrid.
Das
in
stimmt.
Der zweiten Halbzeit haben sie das viel besser gemacht und haben ihre Schwachstelle, also die Schwachstelle vom BVB am kurzen Pfosten bei den Ecken ausgenutzt. Die Ecke war von Toni Kroos. Deswegen, also alles gut. Er hat seinen Soll erfüllt. Aber es gab halt schon Outstanding-Leistungen, wo du halt wirklich dann gesehen hast, okay, aber dann war das Team auch darauf angewiesen, dass Toni Kroos so krass performt. Ja, also all in all war das ein gebührender Abschied aus dem Vereinsfußball von Toni Kroos. Real Madrid hat, wie es gestern auch gesagt wurde, Real Madrid Dinge gemacht. Ich fand, es gab eine Aktion des Spiels und für die Person hat es mir ein bisschen leid getan. Es war die beste Aktion aus dem gesamten Spiel. Und das war der Pass
von Mats Hummels
durch das gesamte Team von Real Madrid. Unvorstellbar. Guter Laufweg auch von Adeyemi, aber der Pass von Mats Hummels war eine 13 von 10.
Ja, absolut.
Und er hatte auch so 2, 3 Gedenkgrätschen drin, die wirklich extrem stark waren. Dortmund hat es aber auch, finde ich, also es ist so, dass ich sagen kann, sie haben nicht nach der Saison zwangsläufig verdient, Champions League zu werden. Als Zweiter da rauszugehen, war absolut okay. Und ich kann mir halt auch Edin Terzic nicht als Champions League-Sieger vorstellen, muss ich auch sagen. Ja.
Ach ja. So. Ich nehme es so, wie es ist. Ich bin zufrieden natürlich damit. Ich habe mich aber gestern, als ich mit meinem Toni Kroos Real Madrid Trikot hier durch Frankfurt kurz gegangen bin, einfach nur einkaufen, habe ich schon so gedacht, okay, vielleicht kriege ich jetzt ein paar komische Blicke, weil ich bin Eintracht-Fan und eigentlich hätte ich für Dortmund sein müssen, war ich nicht. Und letzten Endes, was soll man dazu sagen?
Ja, aber weltweit sind so viele Leute Real Madrid-Fan. Und meine Frau hat auch gesagt, in ganz Lateinamerika, da sind so viele Menschen, die halt Real Madrid supporten und auch hier in Deutschland.
Ja, ja.
Extrem viele. Also von daher, ich finde, abschließend kann man sagen, großartig würde die Bild-Zeitung jetzt titeln.
Oh, das hat sie es heute so getitelt?
Oh, weiß ich nicht, aber das gab es schon 1000 Mal, glaube ich.
Ja, ja.
Ja, ich glaube bestimmt nach dem Freistoß gegen Schweden bei WM
2018, WM. Wo wir rausgeflogen sind, ja.
Ja.
Apropos, ich muss kein Deutschland-Trikot mehr holen, Olli. Ich muss mir kein Deutschland-Trikot holen.
Vielleicht kriegst du ja eins geschenkt, aber kaufen musst du es dir nicht. Um es kurz erwähnt zu haben, Bochum ist zurückgekommen nach einer 0-3 Heimpleite und hat in Düsseldorf im Elfmeterschießen sich durchgesetzt. Ja, tut mir ein bisschen leid für Düsseldorf, aber andererseits, wenn du es nicht schaffst, ein 3-0 nach Hause zu bringen, dann hast du es auch nicht verdient.
So ist es.
Wir haben noch eine kleine Rubrik, mit der ich diese Folge, die allererste OG Niners Folge gerne abschließen würde. Hier nochmal, freut uns, wenn ihr den Podcast bewertet bei Spotify. Ich weiß nicht, wie es bei den anderen Plattformen ist.
Geht auch auf jeden Fall. Apple.
Bei Instagram reinfolgt.
Ja.
Und abschließend haben wir auf jeden Fall immer eine Rubrik und die würde ich gerne droppen. Ich beanspruche das jetzt auch für mich, dass ich immer derjenige bin, der die droppt. Zumindest die erste. Weil, weiß nicht, ob du bestimmt auch eine hast. Und zwar bin ich eigentlich der Einzige, der seinen Klamottenschrank, also seinen Kleiderschrank, Klamottenschrank sagt man nicht, seinen Kleiderschrank so einmal im Monat oder alle 2 Monate so vollkommen auf Vordermann bringt und er ist super fresh sortiert und organisiert. Und dann hält es so, eben 1 oder 2 Monate und dann nicht, dass ich alles nur reinstopfe und du dann so einen Knäuel hattest, das war so, als ich 16 war, aber dass ich so, also ich hebe die Sortierung irgendwann auf.
Nee,
bin ich da eigentlich der Einzige?
Die Sortierungen, die bleibt bei mir bestehen, so dass ich nicht alle 1 bis 2 Monate den komplett auf Vordermann bringe. Ich glaube, das ist eher so alle 1 bis 2 Jahre, dass ich das mache. Und ich merke, lustigerweise habe ich gestern, als ich Wäsche abgegangen habe und in den Schrank gepackt habe, habe ich schon gemerkt, es wird mal wieder Zeit, dass ich auch ein paar Sachen aussortiere. Ein paar T-Shirts, die mir nicht mehr passen, was auch immer. Socken, die ihr zweites, also die kein Paar mehr ergeben. So, deswegen, ich check schon den Grundgedanken, aber nicht in der Frequenz, die du jetzt hier vorgibst. Ja,
vielleicht ist auch 1 bis 2 Monate ein bisschen kurz gegriffen, und insbesondere seitdem ich ja nicht alleine lebe und auch verheiratet bin, hat so richtige Ordnung in meiner Wohnung dann auch nochmal einen anderen Stellenwert bekommen. Aber bei mir ist auch ein bisschen schwierig, wir haben so einen großen Kleiderschrank, ja. Da ist ein Teil und ein Teil hängt auch, und das ist aber auch gemischt, so von meiner Partnerin und mir. Und dann habe ich aber auch noch Teile in der Kommode, und seitdem ich das so habe, hält sich das automatisch besser in Ordnung.
Ich sagte, wie es
früher ist. Früher hatte ich halt so verschiedene Fächer im Kleiderschrank, und dann habe ich da auch irgendwie nicht immer alles dahin gepackt, wo es vorher war.
Bei mir sein sollte. T-Shirts kommen, also T-Shirts, die ich gerne trage und häufig trage, die kommen gar nicht mehr in den Schrank. Ich hänge die nass auf dem Bügel und hänge die irgendwo bei mir in die Wohnung. Das heißt, wenn man bei mir in die Wohnung kommt, an jeder Tür oder auch meistens an meinem privaten Fitnessstudio, was jetzt auch ein bisschen zu groß dafür klingt, was es ist, hängen überall einfach T-Shirts auf Bügeln.
Das hab ich sogar gesehen, als ich mal zu Besuch war, ja, bei der Interviewfolge bei dir.
Stimmt.
Bei Rap gehört zum guten Ton. Schau auch da mal reinhören. Aber ja, das kannst du halt knicken, wenn du mit einer Frau zusammenlebst. Das wirst du nicht erleben, dass du das, da hängt die Wäsche so lange, bis sie trocken ist, und dann musst du sie wegtun, glaub mir.
Glaub mir, ich habe mit meiner Mutter zusammengelebt. Sie war nicht meine Partnerin, aber
Ich verstehe, was du meinst, ja. Hast du denn noch irgendwas, bin ich der Einzige, mäßige? Oder willst du das einfach so heute stehen lassen?
Ich würd's heute mal so ausformulieren, dass ich dich frage, bin ich eigentlich der Einzige, der Meinung ist, dass der OG Niners Podcast das neue Ritual am Montag sein sollte, Leute?
Also ich hoffe ja nicht. Ich bin bestimmt so, im Gegensatz zu ganz vielen Songs, die ich dann selbst gemacht habe, die höre ich dann eigentlich auch oft nochmal oder höre nochmal rein. Aber so richtig, wenn er released ist, ist es dann so ein Baby, was du weggibst, und dann lässt du das auch.
Ohne Witz.
Aber bei unserem...
Ich sag dir, wie es ist. Es war eher so eine gerichtete Frage an unsere Zuhörer, weil ich...
Ich
höre nie...
Aber ich komme doch aus meiner Perspektive, und ich höre auf jeden Fall definitiv rein. Vielleicht wird es nach der 20. Folge dann nicht mehr so sein, dass ich sage, oh ja, ich höre mir das am Montag auf dem Weg auf die Arbeit dann an.
Ja.
Aber ich hoffe doch, dass du nicht der Einzige bist.
Also
und ich nicht.
Also
wahrscheinlich eher nur ich.
Ja, eher nur du. Also ich gehe da seit Jahren so mit um. Ich nehme einen Podcast auf, ich mache den fertig. Freue mich auch, dass ich das gemacht habe. Freue mich auch auf die Antworten, aber ich packe ihn für mich eigentlich in der Regel in den Giftschrank und höre vielleicht nach Jahren irgendwann mal rein, aber ansonsten hoffe ich, dass...
Dann hoffen wir, dass genügend Leute mal reinhören, dass, wenn ihr Fragen, Bezugnahmen habt, könnt ihr uns da gerne bei Instagram schreiben. Ihr könnt Fragen bei... Man kann bei Spotify Fragen stellen, oder?
Ja, gell? Ja, da muss man spezielle Sachen einstellen. Ich sag einfach mal, geht eher auf Instagram. Macht's eher auf Instagram.
Und sonst, ja, weiß ich nicht, ob und wie so viele dann Lust drauf haben. Wir hoffen, dass das dann manch einem so viel Spaß macht, wie es uns Spaß macht. Und sonst würde ich für heute einfach nur sagen, habt einen schönen Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, keine Ahnung. Und sonst schauen wir einfach, was wird.
Was wird.